Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest nun wieder aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Laurence Sterne. Heute den 9. Abschnitt von insgesamt 23. Gestern haben wir schon etwas über die sonderbare Zeitstruktur dieses Buches vorausgeschickt, dessen Held erst nach einigen hundert Seiten zur Welt kommt und dessen Ende zeitlich früher liegt als der Anfang. Die Erzählung schreitet voran, aber das Erzählte läuft gleichsam rückwärts. Und so darf man sich auch nicht wundern, wenn man erst jetzt auf Seite 283 der Bodischen Übersetzung von 1774, die unserer Lesung zugrunde liegt, auf die Vorrede des Autors stößt. Jetzt erst, so schloss Stern das letzte Kapitel, jetzt erst kann ich einen Augenblick für mich erübrigen, um die Vorrede zu schreiben, und ich will ihn brauchen. Hören wir also, was der Verfasser zu sagen hat.
Vorrede des Autors. Als ich mich hinsetzte, war meine Absicht, ein gutes Buch zu schreiben und, so viel es die Biegsamkeit meines Verstandes aushalten wollte, ein weises, ja selbst ein vernünftiges Buch. Ich war bloß darauf bedacht, bei meiner Ausführung allen Witz und Verstand hineinzulegen, welchen der große Urheber und Bescherer für gut gefunden hat, mir zu meinem eigenen Teile zu verleihen, sodass es, wie euer wohlgeboren Sehen, gerade so ist, wie es Gottes Wille war. Nun sagt Agelastes mit verächtlicher Miene, mein Buch möchte wohl einigen Witz enthalten, Verstand aber ganz und gar nicht. Denn Witz und Verstand fänden sich niemals in dieser Welt beieinander. Das seien zwei Wirkungen oder Sehenkräfte, die so weit voneinander entfernt liegen als der Morgen vom Abend. Nun, meine lieben Antischendianer, meine fix und fertigen Kunstrichter und Brüder im Gänsekiel, denn für sie schrieb ich diese Vorrede, mein heißester Wunsch für sie und für mich dazu ist, dass die großen Gaben sowohl an Witz als Verstande mit allen übrigen, was dazugehört, zu dieser guten Stunde möge herabgegossen werden in unsere Gehirne, bis jedes Gefäß darin, groß oder klein, davon gefüllt, gestopft, voll sei. Was für vortreffliche Arbeit würden wir machen, wie würde mir's fließen, wie lustig würde für solche Leser meine Feder fliegen und sie, gerechter Himmel, mit was für Entzücken würden sie sitzen und lesen, aber mir wird nicht wohl, denn, wie euer Wohlgeboren recht gut wissen, es ist von diesen himmlischen Ausflüssen Witz und Verstand nur ein gewisser Vorrat für uns alle vorhanden. Und es werden nur solche kleine Portionen davon in die Welt geschickt, dass man sich wundern möchte, wie es für die dringendsten Bedürfnisse so mancher großen Staaten und volkreichen Länder hinreichen könne. Man muss allerdings bedenken, dass in Nova Semilla, in Lappland und in allen kalten und ungeschlachten Gegenden des Erdballs, welche unmittelbar unter den Polarzirkeln liegen, wo das ganze Gebiet der Angelegenheiten eines Menschen fast 9 Monate hindurch in dem engen Raum seiner Höhle beschränkt liegt, wo die Lebensgeister jämmerlich zusammengedrückt sind, wo die Leidenschaften eines Menschen mit allem Zubehör ebenso kalt sind wie die Zone selbst, dass da selbst, sag ich, die kleinste nur ersinnliche Quantität vom Verstand es tun kann. Und Witz, der wird dort völlig gespart, denn da kein Funken davon gebraucht wird, so ist auch kein Funken gegeben. O, ihr Engel und Heiligen, steht uns bei! Was für eine traurige Sache wäre es gewesen, ein Königreich zu regieren, eine Schlacht zu liefern, einen Frieden zu schließen, einen Wettlauf zu machen, ein Buch zu schreiben oder ein Kind zu bekommen in einem Lande, wo Mangel an Witz und Verstand einen so reichlich umgibt, um Gottes Willen nicht länger daran gedacht, sondern zurückgekehrt in unsere üppigeren Breiten, wo wir mehr Ehrgeiz, Neid und Lüste und andere vertrackte Leidenschaften zu zähmen nötig haben, so sehen Sie, dass die Höhe unseres Witzes und die Tiefe unseres Verstandes mit der Länge und Breite unserer Bedürfnisse in genauen Verhältnissen stehen. Und also wird davon ein so anständiger Vorrat unter uns von oben herab ausgegossen, dass niemand denkt, er habe Ursache, sich zu beklagen. Man muss indessen hierbei bekennen, dass wir solche nicht immer in gleichem Maße haben. Zuweilen geht ein halbes Jahrhundert hin, ohne dass man Witz oder Verstand unter uns zu sehen bekommt. Die Geistlichkeit. Nein, ich wollte mich lieber totschießen lassen, als gegen Sie ein Wort sagen. Ich mag nicht. Und wenn ich auch möchte, so darf ich um alles in der Welt diesen Gegenstand nicht berühren. Es hieße, mein Leben wagen. Und es ist sicherer, dass ich einen Vorhang darüber fallen lasse. So geschwind ich kann, um zu dem großen Hauptpunkt zu kommen, den ich zu erklären mir vorgesetzt habe. Und das ist, wie es zugeht, dass die Männer vom wenigsten Witze, der Sage nach, Männer vom meisten Verstande sein sollen. Was meinen Sie? Ich brauche euer Wohlgeboren nicht zu sagen, dass das Geschrei so tief und feierlich ist und durch Hilfe großer Perücken, steifer Amtsgesichter und anderem Zubehör gegen uns arme, witzige Köpfe so übermächtig, dass es betrübend ist, bis zu dem Punkte, wo man sich fragt, stimmt's auch? Was die großen Perücken anbetrifft, von denen ich vielleicht zu frei gesprochen habe, so bitte ich um Erlaubnis, alles das, was mir darüber Anzügliches entfahren ist, in eine Erklärung zu bringen, dass ich nämlich gar keinen Groll dagegen hege, auch ebenso wenig große Perücken als lange Bärte verabscheue, als nur insoweit, dass man sie gerade zu diesem Hokuspokus wachsen lässt. Übrigens, für Sie schrieb ich nicht. 21. Kapitel. Jeden Tag seit wenigstens 10 vollen Jahren beschloss mein Vater, es ändern zu lassen. Noch ist nichts geändert. In keiner anderen Haushaltung als der unsrigen hätte man es eine Stunde geduldet. Und was Sie noch mehr wundern wird, kein Thema auf der ganzen Welt machte meinen Vater beredsamer als das von den Türangeln. Und nichtsdestoweniger gehörte er sicherlich nach meiner Meinung zu jenen Männern in der Geschichte, die am meisten durch solche Dinge zum Narren gehalten worden sind. Seine Theorie und seine Praxis lagen sich hierüber beständig in den Haaren. Die Stubentüre konnte nicht aufgehen, ohne dass seine Grundsätze eine Ohrfeige bekamen. 3 Tropfen Öl auf einer Feder und ein guter Schlag mit einem Hammer hätten seine Ehre für immer gerettet. Was ist der Mensch für ein widersinniges Ding, kränkelt an Wunden, die es nur bei ihm steht zu heilen. Warum, unglückliches Geschöpf, bist du so? Ist nicht genug an den unvermeidlichen Übeln dieses Lebens? Musst du denn den Haufen deiner Bekümmernisse noch freiwilligerweise vermehren bei allem, was gut und tugendhaft ist, wenn innerhalb 20 Meilen in der Runde um Shandy Hall noch 3 Tropfen Öl und ein Hammer zu finden sind, so soll die Angel an der Türe geändert werden, noch unter dieser Regierung. 22. Kapitel. Als Korporal Trim seine beiden Mörser beschickt hatte, freute er sich über die Maßen, über das Werk seiner Hände und wohlwissend, was es seinem Herrn für ein Vergnügen machen würde, sie zu sehen, konnte er dem Verlangen unmöglich widerstehen, solche stehenden Fußes nach seinem Zimmer zu bringen. Außer dem moralischen Satze, auf welchen ich bei Erwähnung der Türe und Angel anspielte, hatte ich auch eine spekulative Betrachtung auf dem Korn, die daraus entspringt, und die ist diese. Wäre die Türe aufgegangen und hätte sie sich in den Angeln gedreht, wie Türen eigentlich sollten, dann wäre bei Korporal Trims Eintreten keine Gefahr weder für den Herrn noch Bedienten gewesen. Den Augenblick, da er gesehen hätte, dass mein Vater und mein Onkel Tobi fest schliefen, wäre er mausestill fortgegangen und hätte beide in ihren Lehnstühlen so süß vorträumen lassen, als er sie gefunden. Das war aber unmöglich, da man diese Türe hatte hinknarren lassen. »Na, was gibt's? Wer ist da?« rief mein Vater, der den Augenblick aufwachte, als die Türe zu knarren begann. »Ich wollte doch mal, dass der Schmied nach der vertrackten Türe sähe. Es ist nichts, gnädiger Herr«, sagte Trim, »als zwei Mörser, die ich hereinbringe.« »Ich will hier keinen Lärmen haben«, sagte mein Vater. »Wenn Dr. Slope Spezereien zu stampfen hat, dann soll man's in der Küche tun.« »Mit euer Gnaden Wohlnehmen«, sagte Trim, »es sind zwei Bombenmörser zu einer Belagerung auf nächsten Sommer, die ich aus ein paar steifen Reitstiefeln gemacht habe. Obadja hat mir gesagt, euer Gnaden brauchten's nicht mehr.« »Ach, hol's der Teufel«, schrie mein Vater und sprang fluchend vom Stuhle auf. »Unter aller meiner Habe ist mir nichts lieber und teurer als diese Steifstiefel. Sie kommen doch von meinem Urgroßvater her, Bruder Tobi. Es waren Erbstücke.« »Ja, so tut es mir leid«, sagte mein Onkel Tobi, »dass Trim sie vom Hauptgute getrennt hat.« »Ich habe nichts aufgetrennt, gnädiger Herr«, sagte Trim. »Ich habe nur die Stülpen abgeschnitten. Ich kann alte, ewige Dinge ebenso wenig leiden als ein anderer«, sagte mein Vater. »Aber diese Steifstiefel«, fuhr er fort, »aber ärgerlich, Bruder, die sind schon seit dem Bürgerkrieg in unserer Familie. Sir Roger Shandy trug sie in der Schlacht bei Marstonmoor. Ich versichere dich, ich hätte sie nicht für 10 Louisdor gegeben.« »Ich will dir das Geld geben, Bruder Shandy«, sagte mein Onkel Tobi, betrachtete dabei die beiden Mörser mit unendlichem Vergnügen und fuhr mit der Hand nach der Geldtasche. »Bruder Tobi«, versetzte mein Vater mit veränderter Stimme, »du kümmerst dich nicht, was du für Geld verschleuderst, wenn nur, fuhr er fort, für eine Belagerung das Geld ist. Habe ich nicht jährlich 140 Louisdor Renten und meine Pension dazu«, rief mein Onkel Tobi. »Glaube mir, liebster Bruder Tobi«, fuhr mein Vater fort, »diese, deine Kriegsoperationen übersteigen deine Kräfte, sie verleiten dich zu Ausgaben, sie werden dich endlich an den Bettelstab bringen.« »Ja nun, Bruder, was hat das schon zu bedeuten«, versetzte mein Onkel Tobi, »solange wir wissen, dass es zum Besten unseres Vaterlandes geschieht.« Mein Vater musste ein Lächeln verbeißen. Sein Zorn war allemal höchstens nur ein Knallpulver und Trims Dienstfertigkeit und Einfalt und die großmütige, obgleich steckenreiterische Gesinnung meines Onkels Tobi söhnte sie augenblicklich beide wieder mit ihm aus. Großmütige Seelen, Gott erhalt euch und eure Bombenmörser dazu, sagte mein Vater bei sich selbst. 23. Kapitel. »Nun ist alles ruhig und still«, rief mein Vater, »da oben wenigstens. Ich höre keinen Menschen mehr gehen. Sag er mir doch, Trim, wer ist in der Küche?« »In der Küche ist niemand«, antwortete Trim und machte dabei seinen tiefen Bückling als Dr. Slope. »Verdammt«, schrie mein Vater und hob sich abermals auf die Füße, »diesen Tag geht doch nicht das Geringste seinen ordentlichen Gang. Wenn ich an die Sterndeuterei glaubte, Bruder«, wie es mein Vater unter uns gesagt tat, »so sollte ich schwören, dass irgendein Planet über meinem unglücklichen Hause hinge und jedes Ding darin verkehrt gehen ließe.« »Wie? Ich dachte, Dr. Slope wäre oben bei meiner Frau. Und auch du hast das gesagt. Was hat denn der Patron in der Küche zu suchen?« »Ja, wenn's euer Gnaden nicht übel nehmen wollen, er ist dabei und macht eine Brücke.« »Das ist doch sehr gütig von ihm«, sagte mein Onkel Tobi. »Sag er ihm meine schönste Empfehlung, Trim, und sag er dem Herrn Doktor, dass ich ihm von Herzen danke.« Sie müssen wissen, dass mein Onkel Tobi ebenso weit vor der Brücke vorbeischoss als mein Vater vor den Mörsern. Um die Möglichkeit richtig zu begreifen, wie mein Onkel Toppi sich darin irren konnte, musste ich Ihnen etwas über eines von Trimms Abenteuern berichten, so ungern ich das auch tue, weil in gewissem Sinne die Geschichte hier gar nicht an ihrem rechten Orte steht. Denn eigentlich sollte sie erst da vorkommen, wo ich die Anekdote von Onkel Tobbys Liebesangelegenheit mit der Witwe Wattmann erzähle. Allein, wenn ich sie aufspare, so entsteht eine Lücke in der Historie. Und erzähle ich es hier, dann mähe ich mein Korn grün und tue meiner Geschichte dort Schaden. Was raten mir euer Hochweisheiten? Was soll ich hier tun? Erzählen Sie es gleich, Herr Schendi. Tristram, du bist nicht klug, wenn du es tust. Och, ihr Mächte, welche den sterblichen Menschen das Vermögen verliehen, eine Historie zu erzählen, die es hörenswert sei, ich ersuch, lass doch ein Schild auf den Scheideweg setzen, aus bloßer Barmherzigkeit, damit ein armer Tropf wie ich weiß, welchen Weg er nehmen soll. 24. Kapitel. Obgleich der Stoß, den mein Onkel Toppi das Jahr nach der Schleifung von Dürnkirchen in seiner Affäre mit der Witwe Wettmann erlitt, ihn in dem Vorsatz bestärkt hatte, niemals wieder an das schöne Geschlecht noch an irgendetwas dazu gehörte, zu denken, so hatte doch Korporal Trimm kein solches Bündnis mit sich selbst gemacht. In der Tat war bei meines Onkels Begebenheit ein unbegreiflicher Zusammenfluss von Umständen, die ihn verleiteten, diese schöne und starke Zitadelle zu belagern. In Trimms Begebenheit war kein Zusammenfluss von irgendetwas in der Welt als von ihm und Brigitte in der Küche. Doch war die Wahrheit zu sagen, die Liebe und Ehrerbietung, die er gegen seinen Herrn hegte, so groß und so gern ahmte er ihn in allem, was er tat, nach, dass hätte mein Onkel Toppi sein Genie und seine Zeit darauf verwendet, Spitzen zu klöppeln. Ich bin versichert, der ehrliche Korporal wäre seinem Beispiel mit Vergnügen gefolgt. Wenn also mein Onkel Toppi sich bei der Herrschaft setzte, so nahm Trimm flugs seinen Posten bei der Kammerjungfer. Nun, mein teurer Freund, kann es deiner Einsicht entwischen, dass so manche Komödienschmiede seitdem nach Onkel Tobbys und Trimms Modell gepfuscht haben? Was geht's mich an, was Aristoteles oder Riccaboni sagen, der Unterschied zwischen einer einsitzigen Cariole und Madame Pompadours vis-à-vis ist nicht größer als zwischen einer einfachen Liebesgeschichte und einer so herrlich verdoppelten. Nach einer ganzen Kette von Angriffen hielt es mein ehrlicher Mann von Onkel Toppi für ratsam, seine Truppen zurückzuziehen und die Belagerung mit einigem Verdrusse aufzuheben. Korporal Trimm, wie gesagt, hatte kein solches Bündnis weder mit sich selbst noch mit anderen gemacht, da ihm die Treue seines Herzens indessen nicht erlaubte, in einem Hause aus- und einzugehen, das sein Herr mit Widerwillen verlassen hatte, so begnügte er sich damit, dass er seinen Teil der Belagerung in eine Blockade verwandelte. Das ist, er hielt andere fern, denn ob er gleich hernach niemals nach dem Hause ging, ward er doch seiner Brigitte niemals im Dorfe ansichtig, oder er nickte ihr, lächelte ihr, winkte ihr zu oder sah sie freundlich an, oder je nachdem es die Gelegenheit gab, fasste sie bei der Hand oder fragte sie ganz verliebt, wie es ihr ginge, oder schenkte ihr ein Band. In dieser Lage befanden sich die Sachen 5 Jahre hindurch, als Trimm nach seiner Gewohnheit, nachdem er meinen Onkel Toppi zu Bette gebracht hatte, an einem mondhellen Abend hinunterging, um zuzusehen, ob in seiner Fortifikation noch alles richtig zustünde, und auf der Wiese, die von dem Bosselplatze mit grünen Hecken abgesondert war, seine Brigitte ausspionierte. Da der Korporal glaubte, es sei in der ganzen Welt nicht so sehenswürdig als die herrlichen Werke, die er und mein Onkel Toppi miteinander gemacht hatten, so nahm er sie höflich und mutig bei der Hand und führte sie hinein. Dies geschah nicht so heimlich, dass es nicht die Fama so lange von Ohr zu Ohr herumgetragen hätte, bis es endlich wohl an meinen Vater gelangen musste, zugleich mit dem ungünstigen Umstande, dass meines Onkels hübsche Zugbrücke, die nach holländischer Manier gebaut und angemalt war und ganz über den Graben reichte, in eben der Nacht zerbrochen und der Himmel weiß wie in 1000 Stücke zersplittert worden. Mein Vater, wie Sie bemerkt haben, hatte eben nicht viel Hochachtung für meines Onkels Steckenpferd. Allein dies hier war ein Zufall, der seinem Herzen sanfter tat als alle, die ihm begegnet waren. Und er wusste sich eine Freude damit zu machen, so oft er wollte. Schön, aber nun erzähl uns, lieber Tobi, pflegt er zu sagen, wie ging's denn mit der Brücke eigentlich zu? Wie kannst du mich nur so oft damit necken, pflegte mein Onkel Tobi zu antworten. Ich hab's dir wohl schon 20-mal erzählt, Wort für Wort, wie ich's von Trim weiß. Nun, wie war's denn, Korporal, rief dann mein Vater und wendete sich an Trim. Es war ein Unglück, wenn's euer Gnaden verzeihen. Ich zeigte Brigitte unsere Fortifikationen und als ich zu nah an den Rand der Fossé kam, schlüpfte ich unglücklicherweise hinein. »Ei, hübsch, Trim«, rief dann mein Vater, wobei er schalkhaft lächelte und mit dem Kopfe nickte, ohne ihn zu unterbrechen. »Und da ich mit euer Gnaden Wohlnehmen die Brigitte fest in meinen Armen hielt, da zog ich sie so mit mir und da fiel sie so rücklings über an die Brücke. Und da Trim mit seinem Fuße«, rief mein Onkel Tobi und nahm ihm die Historie vom Maule weg, »in die Küvette geriet, da taumelte er auch gegen die Brücke. Es war ein großes Glück«, pflegte mein Onkel ihn zuzusetzen, »dass der arme Mensch kein Bein brach.« »Jawohl, jawohl, jawohl«, sagte mein Vater daraufhin, »ein Bein ist leicht gebrochen, Bruder, besonders bei solchen Fällen. Und also brach die Brücke, die mit eurer Gnaden Erlaubnis nur dünn gemacht war, zwischen uns in zwei und ging in 1000 Stücke.« Zu anderen Zeiten aber, wenn mein Onkel Tobi so unglücklich war, sich nur ein einziges Wort von Kanonen, Bomben oder Petarden verlauten zu lassen, erschöpfte mein Vater die ganze Krambude seiner Beredsamkeit in einer Lobrede auf die Mauerböcke der Alten, erzählte dann meinem Onkel Tobi von der Katapulta der Syrer, welche auf ein Jahrhundert Schritte so ungeheuer große Steine warf, dass sie die stärksten Bollwerke von ihrem Grund wegschleuderte. Aber was will das alles sagen gegen die verheerende Maschinerie unseres Korporals Trim, pflegte er hinzuzusetzen. Glaube mir, Bruder Tobi, keine Brücke oder Bastei kann's gegen eine solche Artillerie aushalten. Mein Onkel Tobi versuchte es niemals, sich gegen den Spott mit etwas anderem zu wehren, als dass er aus seiner Tabakspfeife dampfte, wodurch er eines Abends eine so dicke Wolke machte, dass mein Vater, der ein wenig zur Schwindsucht geneigt war, darüber einen erschrecklichen Anfall von Husten bekam. Mein Onkel Tobi sprang auf, ohne der Schmerzen an seinen Latzbeine zu achten, und mit unendlichem Mitleiden stand er bei seines Bruders Stuhl, klopfte ihn mit einer Hand in den Rücken und hielt ihm mit der anderen den Kopf. Die herzlich liebevolle Art durchdrang meinen Vater bis in sein innerstes Eingeweide. »Eher soll man mir das Gehirn mit einem Mauerbrecher ausstoßen«, sagte mein Vater bei sich selbst, »ehe ich dieser ehrlichen Seele wieder spotte.« 25. Kapitel. Da die Zugbrücke für unausbesserlich gehalten wurde, so erhielt Trim alsbald Order, sich an eine neue zu machen, doch nicht nach dem vorigen Modell. Denn weil eben damals des Kardinals Alberino Intrigen entdeckt wurden und mein Onkel Tobi ganz richtig voraussah, dass unvermeidlicherweise die Kriegsflamme zwischen Spanien und dem Deutschen Reiche ausbrechen müsste und dass die Operationen des künftigen Feldzuges nach aller Wahrscheinlichkeit in Neapel oder Sizilien anfangen würden, so entschloss er sich zu einer italienischen Brücke. Mein Vater aber, der ein weit besserer Staatsmann war, überzeugte ihn, dass, wenn der König von Spanien und der Kaiser miteinander zerfielen, notwendig England, Frankreich und Holland ins Spiel kommen müssten. Und wenn das ist, sagt er, dann werden die Kombattanten wieder in Flandern übereinander herfallen. Und was willst du dann mit deiner italienischen Brücke ausrichten. Wir wollen jemand darüber zu Rate ziehen, sagte mein Onkel Tobi. 26. Kapitel. Als nun Trim hereinkam und meinem Vater sagte, dass sich Dr. Slope in der Küche damit beschäftigte, eine Brücke zu machen, nahm es mein Onkel Tobi für ausgemacht an, dass Dr. Slope ein Modell von seiner Brücke mache. Und das ist doch sehr gütig von ihm, sagte mein Onkel Tobi. Sag er ihm meine schönste Empfehlung, Trim, und sag er dem Herrn Doktor, dass ich ihm von Herzen danke. Wäre meines Onkels Kopf ein Raritätenkasten gewesen und hätte mein Vater durch ein Glas hineingeschaut, so hätte es ihm von dem, was in meines Onkels Tobi Imagination herumarbeitete, keinen deutlicheren Begriff machen können, als er hierdurch hatte. Und also wollte er eben triumphieren, als Trims Antwort plötzlich den Lorbeer von seiner Schläfe und in Stücke riss. 27. Kapitel. Mit euer Gnaden Wohlwollen, sagte er, ist es eine Brücke in unseres jungen Junkers Nase. Als er ihn mit seinem verdammten Klimperkrame auf die Welt geholt hat, so hat er ihm die Nase gedrückt, dass sie so platt in seinem Angesicht ist, sagt Susanna, als ein Pfannkuchen. Und nun macht er von einem Lappen Kattun und einem Spierchen Fischbein aus Susannens Schnürleib eine falsche Brücke, die sie wieder aufrichten soll. »O Bruder Tobi, komm, führ mich sogleich nach meiner Kammer«, schrie mein Vater auf. 28. und 29. Kapitel. Von dem ersten Augenblicke an, da ich mich hinsetzte, mein Leben zum Vergnügen der Welt und zu ihrer Belehrung aufzuschreiben, hat sich unvermerkt eine Wolke über meinem Vater zusammengezogen. Eine Flut von Übeln und Widerwärtigkeiten hat sich gegen ihn gehäuft. Meine Nerven werden schlaff, indem ich es erzähle. Bei jeder Zeile, die ich schreibe, fühle ich, dass die Lebhaftigkeit meines Pulses sinkt und mit ihr die sorglose Munterkeit, die mich jeden Tag meines Lebens antreibt, tausend Dinge zu sagen und zu schreiben, die ich nicht sagen und schreiben sollte. Aber ich will mich bei langen Beweisen nicht aufhalten. Es ist erwiesen, und ich bin überzeugt, Madame, so lebhaft als möglich, dass beide, Mann und Weib, Schmerzen oder Kummer und, wenn ich mich nicht irre, auch Vergnügen in einer horizontalen Lage am besten ertragen. Sobald mein Vater auf seine Kammer kam, warf er sich strecklangs in die Quere übers Bett in der kläglichsten Stellung eines von Kummer niedergeschlagenen Mannes. Seine rechte Hand empfing, wie er aufs Bett fiel, seinen Vorkopf, bedeckte größtenteils seine beiden Augen und er sank sachte nieder mit dem Kopfe seinen Ellbogen, wich hinterwärts, bis er mit der Nase das Kopfkissen berührte. Seine linke Hand hing schlaff über der Bettseite, die Faust kam auf den Henkel eines Nachttopfs zu liegen, der unter dem Bettschurze hervorguckte. Sein rechtes Bein, das linke hatte er nach dem Leibe gezogen, hing halb über der Bettseite, deren Kante sich gegen sein Schienbein drückte. Er fühlte es nicht, er sprach aber kein Wort. Mein Onkel Tobi zog ein weißes Taschentuch hervor und holte einen tiefen Seufzer. »Hat wohl jemals, Bruder Tobi«, sagte mein Vater schwach, »hat wohl jemals ein armer, unglücklicher Mann so vielen Schicksalsschlägen standhalten müssen?«
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 9. von 23 Folgen aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. In der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar, donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis Mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Er gilt als der schwedischste aller schwedischen Jazzmusiker, wurde aber am 8. Januar 1934 im tschechischen Karlsbad geboren. Jede und jeder kennt seine Pippi-Langstrumpf-Musik. Georg Riedl ist zum musikalischen Volksgut geworden und zugleich mitverantwortlich für die Geburt eines ganzen Jazzzweigs. Zum 90. Geburtstag der skandinavischen Ikone gibt's in der Big Band-Sendung heute Aufnahmen mit und von Georg Riedl zu hören. Und dazu begrüßt sie Henry Altmann.